Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist Anne-Kathrin Mücke. Sie war 30 Jahre lang als Journalistin tätig beim RBB, als freie Journalistin. Und in diesem Jahr hat diese Zusammenarbeit, überraschend kann man sagen, geendet oder auch weniger überraschend, nachdem sie nämlich eine der Unterzeichnerinnen war eines Manifests für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich also für Reformen dort auch stark gemacht hat in diesem ganzen ÖRR. Sehr spannend das alles, darüber wollen wir heute sprechen und sie ist auch dabei beim Podcast Sachlich Richtig, den man nur wärmstens ans Herz legen kann, haben wir ihn einmal verlinkt. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo.
Ja, vielleicht erzählen Sie unseren Zuschauern jetzt einmal, wie das war. Sie haben im August diesen Jahres einen Brief bekommen vom ÖRR, der Ihnen mitgeteilt hat, dass, so kann man das wahrscheinlich ja sagen, die Zusammenarbeit vielleicht etwas plötzlich beendet wurde. Wie kam das?
Ja, also plötzlich war es nicht. Das muss man schon mal sagen. Ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, dass das nicht schon eher kam. Aber da ich ja eine wirklich Freie bin, also ohne Vertrag oder so für den RBB gearbeitet habe, meistens ja auch eher für Produktionsfirmen, die für den RBB produzieren, muss man mich auch nicht rausschmeißen, weil es gibt überhaupt keine vertraglichen Vereinbarungen, also nur mündliche Absprachen. Und das Manifest, das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre her, da muss ich sagen, habe ich ja trotzdem noch weiter so ein paar Aufträge bekommen. Auch nicht viel, das ist immer weniger geworden, wobei, das muss meine Ehrlichkeit halber sagen, das hat natürlich auch was mit dem generellen Spardruck zu tun. Wen wirft man als erstes über Bord? Natürlich diejenigen, wo man keine Verpflichtungen hat, denen man nicht zahlen muss. Das ist ja klar. Das habe ich schon allerdings vor 2 Jahren mal im Medienmagazin geäußert, damals noch ohne Nennung meines Namens, aber mit meiner echten Stimme. Die habe ich nicht irgendwie verändern lassen, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass irgendjemand meint, ich hätte Angst. Habe ich schon gesagt, nach dieser Schlesinger-Affäre, der sogenannten, die ja nicht nur mit Frau Schlesinger zu tun hatte, ein Jahr später, es wird nichts anders sein. Es wird trotzdem so weitergehen. Es wird weiter gekürzt werden und es werden als erstes die aus dem Maschinenraum über Bord geworfen, derer man sich schnell entledigen kann. Und genauso ist es gekommen und das hat schon damit auch zu tun. Ich denke, ehrlich gesagt, ich würde jetzt so oder so für den RBB wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, weil man versucht zu sparen und man spart nicht da, wo man wirklich sparen könnte, also in der Leitungsebene, sondern unten bei den Programmmachern.
Ich habe mir hier notiert, das wurde begründet mit dem redaktionellen Abwechslungsbedürfnis. Das ist ein vollkommen neues Wort, was ich hier gelernt habe.
Ja, also das, da bin ich nicht die Einzige. Tatsächlich hat ein Kollege, der auch ein sehr guter investigativer Journalist ist, der Thomas Moser, der hat das schon damals direkt nach Veröffentlichung des Manifests bekommen, auch als Freier oder Festfreier. Der hat als einer der wenigen sich auch getraut, mit seinem vollen Namen zu unterschreiben. Dafür sind wir ja beschimpft worden, dass so viele anonym geblieben sind. Das wurde uns vorgeworfen, anstatt dass man mal sagt, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, warum so viele sich nicht raustrauen mit ihrem Namen. Aber nein, das war dann unser Versäumnis. Aber der hat genau diese Nachricht auch bekommen wegen des redaktionellen Abwechslungsbedürfnisses. Das ist wahrscheinlich mit den Justiziariaten irgendwie abgesprochen im Öffentlich-Rechtlichen. Wie gesagt, wir haben ja sowieso keine rechtliche Handhabe, aber das ist die Formulierung. Lustigerweise habe ich jetzt gerade gehört, dass also gerade die Redaktion, aus der ich da jetzt so verabschiedet wurde, totale Probleme hat mit den Inhalten und mit Autoren. Ich kann nur sagen, ich habe noch einiges bei mir in der Schublade, was ich eigentlich hätte vorschlagen können und wollen. Ist natürlich merkwürdig, wenn das da ein redaktionelles Abwechslungsbedürfnis gibt und aber offensichtlich gar nicht genug Input da ist für den Content.
Im Frühjahr 2024 ist dieses Manifest erschienen.
Genau.
Nennt sich Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hat ja damals auch für viele Wellen gesorgt. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was ist Ihnen danach passiert? Wie war da so die Reaktion auch beim RBB oder auch generell? Was passiert einem da so, wenn man dann so in die Öffentlichkeit geht? Sie haben das ja eben nicht anonym gemacht.
Genau, also erstaunlich wenig. Also es gab so gut wie gar keine Reaktion darauf. Selbst, sage ich mal, im engeren Kollegenkreis war da kaum irgendwie, dass mich jemand angesprochen hätte, auch im RBB selber nicht. Also es gibt da zum einen offensichtlich wirklich Angst vor der Kontaktschuld oder dann immer auf der anderen Seite lieber nicht so drüber reden. Am ehesten wurde ich noch dann darauf angesprochen, als ich bei Jasmin Kosubek gewesen bin und auch ein Interview bei Tichy gegeben habe, dass ich da ja mit den Falschen gesprochen hätte. Und da habe ich nur gesagt, naja, aber andere haben mich halt nicht angefragt, wenn die Süddeutsche mich angefragt hätte oder der RBB selber. Mein Name ist ja klar, also ich wäre erreichbar gewesen, hätte ich mit denen natürlich auch gesprochen, haben sie aber nicht getan. Und ich habe mit denen gesprochen, die interessiert waren. Und zu dem Manifest muss man nochmal kurz sagen, also ich bin ja in diese Genese gar nicht so involviert gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ging ja los, als Ole Skamrax 21 seinen offenen Brief geschrieben hat, der ja auch, ich weiß gar nicht mehr genau, bei Telepolis, glaube ich, veröffentlicht wurde, wo er gesagt hat, ja, ich kann nicht mehr, also diese Art der Berichterstattung kann er einfach nicht mehr mittragen und daraufhin sollte er auch ausgeworfen werden. Gab dann arbeitsgerichtlichen Prozess, man hat sich dann geeinigt sozusagen, ja. Und dann haben aber ganz viele Leute aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ihm geschrieben. Er ist schier ertrunken in einer Flut von Nachrichten, die alle sagten, es geht uns genauso, wir fühlen uns schrecklich und es gibt so vieles, was geändert werden müsste. Und diese Leute haben sich dann zusammengefunden und haben dann in einem sehr, sehr langen Prozess dieses Manifest geschrieben, wirklich mit dem inneren Bedürfnis zu sagen, wir sind so lange schon hier beim Öffentlich-Rechtlichen, wir sehen, dass so vieles falsch läuft, wir werden nicht gehört, alles, was wir intern versuchen, wird irgendwie wieder runtergedrückt, es wird nicht darauf reagiert. Wir nennen jetzt mal die Punkte, die wir als Insider für wichtig erachten, und zwar nicht nur Journalisten, sondern auch Leute aus der Technik, Kameraleute, Sekretärinnen, was auch immer. Ich meine, die gehören doch alle mit dazu, zu diesem riesengroßen Gebilde. Und dann sind wir damit rausgegangen im April 23. Und es gab zwar einen großen medialen Aufschlag, aber innerhalb des Öffentlich-Rechtlichen haben wir, wenn überhaupt Reaktionen kamen, eigentlich immer nur Ablehnung und was fällt euch ein und ja, mit wem redet ihr denn jetzt darüber? Aber dass da wirklich Diskussionen stattgefunden hätten, das ist leider nicht wirklich passiert. Und das Gros der Leute, die beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, ist unzufrieden, würde ich sagen, aus meiner Wahrnehmung und von dem, was ich von all den anderen gehört habe. Aber die wenigsten trauen sich eben damit wirklich raus.
Wie kann man sich da so das Klima vorstellen? Sie beschreiben ja eigentlich so eine gewisse Distanzierung dann auch der Kollegen und ihrer Vorgesetzten, wenn ich das richtig verstehe. Wie kann man sich das vorstellen? Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht ja schon seit einigen Jahren, spätestens seit Corona, massiv auch in der Kritik. Und es gibt ja auch immer mehr auch Umfragen und Daten, die zeigen, wie die Zufriedenheit nachlässt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie ist da so intern, würden Sie sagen, die Stimmung, wie redet man darüber, ist das einem irgendwie bekannt oder leugnet man das oder wie geht man so damit um? Weil das ist ja doch, würde ich jetzt zumindest sagen, hat ja doch schon sozusagen so eine Deutlichkeit und so, dass man das kaum mehr einfach so wirklich ignorieren kann, oder?
Also laut meiner Erfahrung sind das zwei verschiedene Dinge. Also die Unzufriedenheit innerhalb des Öffentlich-Rechtlichen ist sehr groß bei vielen Leuten, was die Arbeitsbedingungen angeht, was die Möglichkeiten angeht, die man im Öffentlich-Rechtlichen hat und auch die große Unsicherheit, die eben sehr, sehr viele akzeptieren müssen, weil sie eben keine unbefristeten Festanstellungen bekommen. Das ist so der Punkt und dann eben, dass eben immer wieder gekürzt werden soll und jeder hat eben Angst um seinen kleinen Arbeitsplatz. Das ist die Unzufriedenheit, auch natürlich die Unzufriedenheit gerade seit beim RBB, das eben so richtig öffentlich geworden ist, ne, über die Strukturen, wie da Compliance-Dinge eben einfach nicht eingehalten werden und immer wieder die Leute sich da die Steigbügel gegenseitig halten und das ja übrigens auch nach 22 beim RBB genauso auch wieder weitergeht. Darüber ist die Unzufriedenheit sehr groß. Ich glaube aber, dass der Kritikpunkt, der von außen kommt, dass sich die Berichterstattung einfach nicht an journalistische Standards gehalten hat, das wird verdrängt und abgewehrt, weil dann müsste man sich ja selber in Frage stellen. Und ich beobachte ja auch, dass viele von den wirklichen journalistischen Urgesteinen, die sind jetzt entweder in Rente oder aber sie sind mehr oder weniger da rausgegrault worden. Ja, also Peter Welchering ist ja so ein sehr gutes Beispiel, in meinen Augen ein unglaublich guter, kompetenter Journalist, der so vieles weiß und kann, im Unterschied zu den meisten anderen. Und geblieben sind immer mehr, habe ich den Eindruck, eben Leute, die sozusagen ihre Aufträge brav erfüllen und wissen, wo sie die Schere im Kopf anzusetzen haben und das auch tun. Und die natürlich jetzt mit dieser harschen Kritik an der Berichterstattung seit Corona sich ja selber in Frage stellen müssten. Es gibt ein paar wenige, die haben es getan. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Darüber haben Sie ja vielleicht schon mit Alexander Teske gesprochen. Der hat den ja auch durchgemacht, diesen Prozess. Aber die meisten sind nicht bereit, das zu machen und versteifen sich eben darauf, dass die Kritiker eben irgendwie Rechte sind, die den Öffentlich-Rechtlichen abschaffen wollen. Kritik ist immer nur als, wird immer nur gesehen als Mittel, um den Öffentlich-Rechtlichen zu zerstören. Da gibt es keine wirklich konstruktive Auseinandersetzung und ich glaube auch, es gibt wenig Bereitschaft innerhalb des Öffentlich-Rechtlichen, das ernsthaft in Angriff zu nehmen. Also wie gesagt, das sind zwei unterschiedliche Schienen. Die Unzufriedenheit ist sehr groß, aber die eigenen Mängel, vor allem bei den Journalisten, die wird nur selten eingestanden.
Ja, dann lassen Sie uns das ein bisschen aufrollen. Also erstmal vielleicht zur Frage auch dieser Unzufriedenheit, was Sie sagen mit den schlechten Arbeitsbedingungen. Da ist man jetzt als jemand, der das nicht kennt von außen, schaut man natürlich ein bisschen irritiert drauf, weil man eigentlich sagt, naja, 10 Milliarden Euro Budget beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also viel, viel mehr als auch die größten privaten Medienkonzerne, als die RTL-Gruppe und so weiter. Also enormes Budget. Und dafür wahrgenommen zumindest eigentlich eine, oder das ist ja auch oft ein Kritikpunkt, eine geringe Effizienz zumindest für dieses Geld, also viel irgendwie Verschwendung, wir haben diese Schlesinger-Affäre und so weiter. Und da müssen Sie sozusagen jetzt unseren Zuschauern erklären, wie kann es sein, dass in so einem Riesenapparat, der so gesättigt wirkt irgendwie, dann das dann da so zu solchen schlechten Arbeitsbedingungen kommen kann? Ist das so oder wie kommt das denn?
Ja, das muss sich entwickelt haben in den 80er Jahren. Da war ich in der DDR, bin noch zur Schule gegangen. Das habe ich so nicht erlebt. Ich bin ja da erst eingestiegen Mitte der 90er Jahre. Und da war das schon in vollem Gange. Also als die privaten Fernsehsender auf den Markt gedrängt sind, die eben ihren Angestellten keine unbefristeten Festverträge geben konnten und auch nicht wollten. Da ging dann auch so ein bisschen der Kampf, da wurde der Kostendruck, denke ich, auch ein bisschen höher auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und man hat gesagt, gut, also wir können es uns nicht mehr leisten, die Leute wirklich bis an ihr Lebensende mit gut dotierten Verträgen hier anzustellen und wir schwenken jetzt mal so langsam um und machen gerade also im kreativen Bereich, der Programmmacher, gehen wir mehr darauf hin, dass wir sagen, die sollen mal ein bisschen freier sozusagen, soll das gestaltet werden, ne? mit Zeitverträgen, die dann aber auch ja immer mehr zu, diese Jahresverträge, die dann immer die sogenannten Kettenverträge, die ja eigentlich gar nicht mehr erlaubt sind. Und so hat sich das dann immer mehr eingeschlichen, dass also im journalistischen Bereich immer mehr Leute, wenn überhaupt, dann nur befristete Verträge bekommen haben. Und dann ging es irgendwann los und das muss so Mitte der 90er gewesen sein, als ich anfing, dass es so diese sogenannten Festfreien gab, die im Grunde genommen, das ist ja Augenauswischerei. Also das ist ja im Grunde genommen, es ist ja eine Scheinselbstständigkeit. Also wenn ich nicht fest angestellt irgendwo arbeite, sondern Freiberufler bin und nicht selber eine Firma habe, muss ich ja theoretisch mehr als einen Auftraggeber haben und ich muss auch in gewisser Weise unabhängig arbeiten, was ja immer so ein schwammiger Begriff ist, ne? Und dann hat man gesagt, gut, also das können nur die wenigsten irgendwie leisten. Also machen wir es so, die kriegen zwar Verträge, aber sie werden eben nicht fest angestellt. Und es ist dann so eine Mischgeschichte. Der Öffentlich-Rechtliche hat nicht so hohe Abgaben und hat nicht so langwierige Verpflichtungen und wird die Leute auch schneller wieder los. Aber er kann sich damit irgendwie vor dem Vorwurf wehren, dass da lauter Scheinselbstständige zugange sind. Aber er hat in den Jahren immer wieder hohe Nachzahlungen gehabt, weil ihm eben doch von den Renten und Sozialversicherungen immer wieder nachgewiesen wurde, sie sind ja doch scheinselbstständig und dann müssen sie ja 100% dieser Versicherung nachzahlen. Und das führte zu immer absurderen Entwicklungen. Also zum Beispiel beim RBB gab es eine Weile lang und auch bei anderen Sendern, soweit ich weiß, die Konstruktion, dass man nach 6 Jahren, wenn man fest frei, ja meistens auch immer nur in einer und derselben Redaktion gearbeitet hat, dann musste man ein halbes Jahr pausieren. Und dann nach den 6 Monaten durfte man dann wieder 6 Jahre oder 3 Jahre machen. Und was hat man in dem halben Jahr gemacht? Na, man ist natürlich zum Arbeitsamt gegangen. Das heißt, das hat sich der Öffentlich-Rechtliche dann noch quersubventionieren lassen durch Steuergelder, weil die dann in dem halben Jahr eben arbeitslos waren, weil ich gehe ja für ein halbes Jahr jetzt nicht in eine andere Stadt, um dort für ein halbes Jahr zu arbeiten.
Aber man fragt sich ja, wo geht dann das Geld hin? Weil das sind jetzt schon Konstruktionen am Rande der Illegalität, wie Sie sagen, oder sozusagen so Scheinselbstständigkeitsverträge. Man fragt sich ja, wo gehen denn dann diese 10 Milliarden hin, wenn gleichzeitig es zu solchen Bedingungen kommt, es ja irgendwie an allen Ecken und Enden fehlt. Ja, wo versickert das denn?
Naja, da muss man ehrlich sagen, auch in einem marktwirtschaftlichen Unternehmen ist das Problem immer so, wenn das mal größer wird, das sieht man ja bei ThyssenKrupp auch, wenn das zu groß wird, ne, dann werden die Strukturen werden zu groß, dann wird mal ein Projekt gemacht, da wird jemand eingestellt und dann muss man natürlich aber eigentlich auch dann sagen, wenn ein Projekt beendet ist, okay, jetzt beendet das auch wieder. Das haben auch viele große Unternehmen ja nicht gemacht, weil sie wiederum vom Staat dann immer irgendwie Steuergelder bekommen, wenn es brenzlig wird. Und so ist es beim Öffentlich-Rechtlichen eben auch. Das ist ja ein Riesengebilde, das war von Anfang an schon die ARD zumindest ein großes Gebilde, aber auch das ZDF, als ja eigentlich viel kleinerer und zentralistischer öffentlich-rechtlicher Sender, ist ja inzwischen auch so ausgeufert. Und das passiert automatisch, wenn man nicht alle 4-5 Jahre mit dem Rasenmäher durchgeht. Und das hat halt nie jemand gemacht. Und sie haben auch die Chance nach der Wende nicht genutzt, um zu sagen, okay, wir machen jetzt mal nicht einfach nur einen auf Sieger, wir sind die Sieger der Geschichte, wir sind erfolgreich, wir machen so weiter, sondern wir nutzen den Break mal und gucken mal auf unsere Strukturen. Und so hat sich das immer mehr aufgebläht. Und aufgeblähte Strukturen verschlingen immer unheimlich viel Geld, das versickert. Ne?
Ja, Sie haben jetzt vorhin schon angesprochen, sozusagen diese Unfähigkeit oder dieser Unwillen, sozusagen diese politische Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrzunehmen. Wir hatten ja gerade diese große Affäre Julia Ruß, die alle beschäftigt hat und so. Was würden Sie denn sagen, wie viel Platz ist denn auch so auf der normalen Mitarbeiterebene, sage ich mal, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder jetzt im RBB, für tatsächlich politisch kritisch denkende Menschen, die jetzt sozusagen von diesem Kurs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abweichen? Und was passiert einem da so, wenn man mal sozusagen da eine abweichende Meinung hat? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Das wäre vermessen, wenn ich das für den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk
sagen würde. Ja, so aus Ihrer Erfahrung. Ja.
Also ich bin ja, gut, ich habe, das vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund, ich habe 4 Jahre beim Kinderkanal gearbeitet. Da gab's, kann ich eine kleine Geschichte erzählen, da war damals die Frage, also von Ende 96 bis Ende 2000. Und da hieß es dann irgendwie, Mensch, könnten wir nicht mal einen Spitzenpolitiker einladen, der auch so Kindern und Jugendlichen so ein bisschen verständlich Politik erklären kann. Und habe ich damals gesagt, naja, Gysi wäre doch eigentlich super, der kann, also darum ging's, ne? Also jemand, der ein bisschen locker flockig so was erzählen kann, ne? Und dann sagte mein Redaktionsleiter, Katholik aus dem Ruhrgebiet, solange ich hier Redaktionsleiter bin, wird niemand von der PDS hier auch nur einen Fuß ins Studio setzen, ne? Und habe ich gesagt, also finde ich jetzt als Argument ein bisschen schwach und es ist ja nicht dein Studio und was hat das mit dir zu tun? Du bist hier genauso angestellt wie alle anderen auch. Es ging ja jetzt darum, einen Politiker aus der Bundespolitik zu holen, der ein bisschen erklären kann, egal von welcher Partei, die sind ja demokratisch gewählt. Also bitte. Das war ja damals die gleiche Diskussion wie heute mit der AfD. Letztendlich, daran scheint sich in der Linken nur keiner mehr zu erinnern. Also da ging es auch schon los, ne? Dass man da einfach dann, ja, ich habe das zwar gesagt, aber war natürlich egal. Dann habe ich ja lange Jahre für Radio 1 gearbeitet vom RBB. Ich war auch 5 Jahre bei den Tagesthemen. Und natürlich konnte man dort diskutieren in den Redaktionssitzungen. Ne? Wobei bei Radio 1, muss ich sagen, habe ich immer für eine Produktionsfirma gearbeitet. Das war ein sehr kleiner Rahmen, kann ich gar nicht so sagen, wie es bei den Redaktionssitzungen bei Radio 1 war, aber von dem, was ich mitbekommen habe, war das in der ersten Zeit schon auch wesentlich kontroverser und so, aber auch da gab es schon sowas, dass wir von Harald Martenstein eine Kolumne in der Sendung zum Thema Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen, das war ja immer schon ein Thema. Und dann kam die Wortchefin und sagte, auf keinen Fall senden wir das. Und wo die Moderatorin gesagt haben, natürlich senden wir das. Also die Größe müssen wir schon haben, die Kritik auch mal wenigstens laut werden zu lassen bei uns. Also das gab es da auch schon immer. Bei den Tagesthemen gab es durchaus sehr kontroverse Diskussionen in den Redaktionssitzungen, aber es hat sich im Programm nicht wieder gespiegelt. Auch da mal als Beispiel, da sagte dann irgendwann der Redaktionsleiter, naja, wir müssen ja mal ehrlich sagen, wenn es um die rechtsextreme Kriminalität geht, es gibt ja auch nur im Osten überhaupt Stellen, wo man das melden kann. Also damals, ne, 2009 bis 2014 habe ich da gearbeitet. Sowas gibt's ja im Westen gar nicht. Das heißt, im Westen wird es ja gar nicht extra registriert, was jetzt eine rechtsextreme Gewalttat ist. Deswegen ist die Statistik natürlich auch verschoben. Und habe ich gesagt, naja, das müssen wir doch aber dann auch sagen. Naja, nee, so explizit sagen wir das dann. Also, und was bringt's mir dann, wenn ich in den Redaktionsräumen darüber diskutieren kann? Das war ja auch so ein Punkt bei dem Manifest, dass dann einige sehr eifrige Mitarbeiter des Öffentlich-Rechtlichen sagten, ja, aber natürlich kann man bei uns und alles, ja, mag sein, ich habe es jetzt nur hin und wieder erlebt. Aber was nützt es mir, wenn es dann im Programm nicht gesagt wird und keinen Ausdruck findet?
Ja. Ja, lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen über Corona sprechen. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch für dieses Manifest das Ausschlaggebende dann so gewesen.
Genau.
Da hat sich natürlich, glaube ich, auch die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk nochmal sehr, sehr verschärft in der Bevölkerung. Wie kann man sich das so vorstellen aus Ihrer Erfahrung, was Sie so mitbekommen haben? Wie war da so die Stimmung, als Corona kam? Und ich stelle mir dann vor, da gab es dann eine Diskussion. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie sehen wir unsere eigene Rolle hier? Sind wir irgendwie Unterstützer der Regierung oder was ist so? Könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen?
Ja, auch da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht so eng mehr in diesem aktuellen Bereich drin war. Interessanterweise, ich kann es aber gar nicht so richtig sagen, warum. Ausgerechnet im Jahr 2014 wurde ich ja auch bei den Tagesthemen dann verabschiedet, weil ich da nicht so richtig reinpasste, wie mir gesagt wurde. Ich war zu ostdeutsch von meiner Haltung her. Es fehlen ihnen zwar nach wie vor Ostdeutsche dort, aber ja, trotzdem fand man mich nicht so richtig reinpassend da. Und irgendwie ist mir jetzt auch im Nachhinein erst klar geworden, woran sich das festmachte. Ne? 2014 Maidan, so, ne? Also die Sachen kennen wir, die Auseinandersetzung. Auch da war es so, dass nach den Schüssen auf dem Maidan gesagt wurde, ja Mensch, die BBC hat jetzt Bilder rausgebracht, dass da die von hinten erschossen wurden, die Oppositionellen. Und wie gehen wir denn jetzt damit um? Und naja, das lassen wir erstmal unter den Tisch fallen. Ne? So solche Sachen, die ich dann da auch erlebt habe. Und ich bin dann zurück nach Berlin, habe dann nur noch für den RBB gearbeitet, ein paar Jahre, bin aber aus diesem ganzen aktuell politischen Bereich dann auch ausgestiegen. Ne? Habe dann eine eigene Sendung bei Radio 1 kreiert, Die Schöne Straße, weil ich auch irgendwie keine Lust mehr hatte auf diesen aktuellen Bereich. Das ist ja auch so ein Durchlauferhitzer. Ne? Ich wollte was Kreativeres machen. Aber irgendwie war der Instinkt wahrscheinlich auch, dass sozusagen der Meinungskorridor, sich auseinanderzusetzen, doch immer enger wurde. Und zu Corona habe ich es dann mehr oder weniger nur so mitbekommen, dass sehr viel Angst herrschte. Also es war diese Angst, die da von oben ja sozusagen, wie wir jetzt auch wissen, angeordnet reingedrückt wurde, hat leider Gottes in den Redaktionsstuben sich auch ungehindert ausbreiten können. Also so ein bisschen wie so ein Tsunami, ja. Und die wenigsten waren bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Und das war für mich der Punkt. Also ich habe das sofort gemacht, habe alles aufgeschrieben und geordnet für mich, habe dieses Buch von dem Clemens Arvey gelesen über die Corona-Impfstoffe und so, ne? Und ich habe ja auch viele Jahre Wissenschaftsjournalismus redaktionell betreut für Radio 1 und ich wollte einfach wissen, was ist da, was steckt jetzt dahinter, was ist das alles? Und ja, da habe ich gemerkt, dass das schon sozusagen von Kollegen als zweifelhaft angesehen wurde. Also ich habe dann wirklich auch die Frage schon gestellt bekommen, warum beschäftigst du dich denn nun so genau damit? Das ist ja auch, schwurbelst du? Und dann habe ich nur gesagt, nee, gerade nicht. Also ich möchte ja wissen, worum es geht. Das ist doch wichtig. Also gerade wir als Journalisten müssen uns doch jetzt damit auseinandersetzen, selbst wenn wir nie Wissenschaftsjournalismus gemacht haben. Aber da ja in allen Bereichen alle sich ein Urteil erlauben, unentwegt darüber Meinung abgegeben werden, muss doch auch jeder aus unserer Zunft sich damit auseinandersetzen. Und das war für mich der Punkt, wo ich echt den Glauben an meinen eigenen Berufszweig wirklich verloren habe, weil ich dachte, dann als die Querdenkerbewegung aufkam, ne, dann gesagt wurde, ja, also Querdenken ist was ganz Schlimmes, wo es als Ströbele gestorben ist, erschien bei tagesschau.de online so ein Nachruf mit der Überschrift der Querdenker. 10 Minuten später war das dann raus. War natürlich klar, war alles archiviert und wurde natürlich in den sozialen Netzwerken dann auch gepostet. Ja, also wie naiv auch zu denken, wenn ich es rausnehme, merkt es keiner. Wo ich gesagt habe, nein, also ist doch jetzt völlig egal, wer welche Bewegung das auf seine Fahnen schreibt, aber der Begriff des Querdenkens, den darf man doch als Journalist nicht negativ konnotieren. Das ist die DNA des Journalismus. Und das habe ich so empfunden, dass das wirklich auch bei Leuten, selbst die investigativ unterwegs waren bis dahin und schon auch viel in Frage gestellt haben, das war auf einmal weg.
Gab es da irgendwann mal so ein Umdenken? Weil man muss ja sagen, es sind ja schon einige wirklich sehr krasse Sachen erschienen. Also wenn wir an diese Kommentare denken, vielen Dank an alle Ungeimpften und so weiter. Also man hat es ja schon sehr übertrieben irgendwie. gab es da irgendwo den Punkt, dass man dann so ein bisschen gemerkt hat, na, vielleicht haben wir doch übertrieben und so, oder also auch als dann irgendwie die Impfpflicht ja dann doch nicht gekommen ist, die allgemeine Impfpflicht und so, gab es da irgendwie so Umdenkprozesse oder wie hat man sich da so durchgehangelt durch diese Zeit?
Auch das kann ich natürlich nicht für den ÖRR so sagen.
Nein, ich meine jetzt immer natürlich so aus ihrem Erleben.
Also das erste Aufbäumen, muss man ja mal sagen, war ja beim MDR. Die 2022 im Frühjahr war es, glaube ich, mit dem ersten Beitrag rauskam über Impfschäden. Und der ja dann, also da weiß ich noch, da waren sofort ganz viele Kommentare und jemand hat das abgefilmt, die Kommentare, um die zu sichern. Und am nächsten Tag hieß es, ups, wir haben einen technischen Fehler, die Kommentarleiste ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Und dann hat derjenige, der es abgefilmt hat, das auf YouTube gestellt und ups, da wurde es dann aber auch rausgenommen. Ne? So, das führte natürlich schon zu Diskussionen, aber da war eben, hatte ich so den Eindruck, eher dann auch die Reaktion darauf, was machen denn die Kollegen da vom MDR? Sind die noch zu retten? Das ist doch alles Schwurblerei und Querdenken. Also man hat diese selbst erfundenen Begriffe für diese Schubladen fleißig immer wieder selber benutzt und hat eben sich nie damit auseinandergesetzt. Also ich habe keine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung damit festgestellt. Und ich glaube, das findet bis heute nicht statt. Also wenn jetzt eine Frau Büx jetzt auf einmal sich rausredet und sagt, ja, es war ja nur ein Ehrenamt, dass ich die Vorsitzende des Ethikrates war und dass ich habe immer nur Empfehlungen ausgesprochen und man konfrontiert sie damit, was sie dort gesagt hat, das waren keine Empfehlungen und sie hat sich dort als Fachfrau geriert. Sie hat behauptet, dass sich irgendwie die Spike-Proteine ganz schnell wieder rausgeschwemmt werden. Es steht überhaupt nicht zu, sowas überhaupt zu postulieren. Es war auch überhaupt noch gar keine Evidenz möglich. Also all dies wird nicht in Frage gestellt. Es wird einfach gesagt, ja, das kann ja sein, dass wir da falsch agiert haben. Aber jetzt Kritik daran zu üben, spielt ja den Falschen in die Hände. Und damit hat sich die Kritik sozusagen erübrigt.
Mhm. Sie haben gerade dieses Beispiel gesagt, dass die Tagesschau dann das da einfach gelöscht hat von der Seite. Also der Querdenker geschrieben hat und das dann gelöscht hat 10 Minuten später. Dann haben sie gesagt, das ist naiv zu glauben, dass das ja nicht in den sozialen Netzwerken und so weiter auch rezipiert wird. Das ist ja tatsächlich immer wieder so, dass der ÖR so Fehler macht und das fliegt ihm ja eigentlich total um die Ohren, auch wird ja extrem breit rezipiert in den sozialen Netzwerken und man hat manchmal das Gefühl, oder das ist so ein bisschen meine Frage, dass das gar nicht so ganz wahrgenommen wird und das ist so auch wieder meine Frage zum Umgang mit Kritik und so. Ist das eigentlich so ein, also ist das so ein gewisser Größenwahn eigentlich so nach dem Motto, wir können uns alles erlauben oder uns kann man eh nichts oder wie würden Sie das so sehen?
Ja, ein Teil Größenwahn natürlich schon, gerade in solchen Elfenbeinturm-Redaktionen wie bei ARD aktuell. Die waren schon, weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals, als ich da gearbeitet habe, die haben sich schon irgendwie auch gegenüber den anderen Kollegen, muss man ja auch sagen, öffentlich-rechtlichen schon als die Crème de la Crème angesehen, was sie auch damals nicht waren. Vielleicht war es ein Teil Größenwahn. Ich kann Ihnen eins versprechen, Größenwahn gibt es dort nicht mehr. Es ist, glaube ich, der puren Angst gewichen. Aber was man dort lange Zeit überhaupt nicht begriffen hat und auch heute, glaube ich, nur in einzelnen Redaktionen oder bei einzelnen Mitarbeitern angekommen ist, wie sich die Medienlandschaft geändert hat, dass diese Macht, diese Vormachtstellung nicht nur der öffentlich-rechtlichen, überhaupt dieser sogenannten Leitmedien, ob nun öffentlich-rechtlich, privat, in welchem Print oder Fernsehen, Radio auch immer, dass die nicht mehr gegeben ist und dass das eben auch seit 2020 auch durch die Auseinandersetzung mit Corona so einen Schub bekommen hat und so eine Macht entwickelt hat und dass sie haben verpasst auf diesen Zug aufzuspringen, beziehungsweise haben sie verpasst, diesem Zug eine eigene Lokomotive anzuhängen, sich zum Beispiel, so wie die BBC, schon vor 20 Jahren mit Entwicklung von digitalen Plattformen und Formaten und so wirklich zu beschäftigen, ist immer nebenher gelaufen. Und das fällt ihnen jetzt einfach auf die Füße. Sie verstehen vieles nicht. Es sind auch überalterte Strukturen im Öffentlich-Rechtlichen, nicht nur bei den Zuschauern. Die paar jungen Leute, die überhaupt noch Bock haben, da anzufangen, die werden als erstes wieder entsorgt, weil die wird man ja am leichtesten los. Das ist so eine Melange, weil ich würde sagen, letztendlich ist der Öffentlich-Rechtliche auch innerlich zu alt, zu unbeweglich, um wirklich zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und es ist ja auch schwer. Ich meine, ich bin auch ein Dinosaurier. Ich habe mein Volontariat 1988 gemacht. Ja, das ist wirklich, als wenn Oma aus dem Krieg erzählt, wenn man sich vorstellt, wie damals Journalismus gemacht wurde. Und für mich ist das auch irre anstrengend, aufregend, und vieles von dem verstehe ich auch noch nicht so wirklich, werde es vielleicht auch nie verstehen. Aber ich denke, wenn man sich innerhalb dieser Struktur befindet, ist es noch schwieriger für einen, weil man diesen Druck auch gar nicht hat, sich damit zu beschäftigen, da wirklich rauszugehen und da zu reagieren. Die denken halt wirklich, wenn sie auf Twitter und Facebook und Insta und TikTok unterwegs sind, dann reicht es aus, um sozusagen in dieser medial sehr veränderten Welt wirklich mitzumischen. Aber eben an solchen Punkten, dass sie dann etwas raushauen und dann nicht dazu stehen, sondern denken, ach, wir löschen das wahrscheinlich, dann wird es schon keiner mitbekommen, merkt man, dass sie immer noch nicht begriffen haben, wie das wirklich funktioniert.
Und was würden Sie sagen, ist sozusagen auch, wenn wir jetzt immer noch an die Corona-Zeit denken und so weiter, Sie haben gerade gesagt, dass da kein Größenwahn jetzt mehr da ist, sondern Angst.
Ich denke schon, das ist, was ich
so mitbekomme. Wann hat sich das verändert? Wie hat sich das verändert? Also das ist, Sie meinen wirklich quasi die Angst, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr in der Form so geben wird.
Oder gar nicht mehr. Also ja. Das ist den Leuten schon klar. Ich denke, der große Einschnitt war tatsächlich die aufgeploppte Affäre beim RBB, die ich explizit nicht Schlesinger Affäre nennen will, weil das ist ja genau der Trick, das immer zu personalisieren. Das hat der Öffentlich-Rechtliche ja immer versucht. Das macht die Politik, das machen alle, ne? Das ist ein alter Trick. Ich will Frau Schlesinger gar nicht in Schutz nehmen. Es ist mir unbegreiflich, wie eine eigentlich wirklich sehr gute Journalistin, und das war sie, so hat korrumpieren lassen von diesem System. Aber es ist auch exemplarisch dafür. Das zeigt eben, wie sehr dieses System die Leute korrumpiert, wenn sie es nicht schon von Anfang an waren. Aber ich glaube wirklich, dass diese Geschichte 2022 nach Corona, nach Beginn Ukraine-Krieg, wo das ja alles schon so ins Köcheln kam, und dann war das ja so wie eine kleine Vulkanexplosion, ne? Und man hat dann versucht, schnell das irgendwie wieder irgendwie zusammenzupappen. Aber das hat schon Einschnitte hinterlassen und hat Fragen aufgeworfen, die sie nicht mehr einfangen können. Und im Zuge dieser ganzen Entwicklung, wo einer dem anderen den schwarzen Peter zuschiebt, ne, also eine Kollegin vom ZDF hat zu mir gesagt, ja, dieser RBB, was fällt denen ein? Die werden uns alle noch reinreißen, ne? Ohne sich selber, und dachte, ja, aber wir machen ja ganz viele Reformen und das ist ja ganz toll, ne? Und jetzt sieht man natürlich beim ZDF, ist es alles ganz ähnlich. Es unterscheidet sich überhaupt gar nicht, weil das grundsätzliche Problem, und das ist in meinen Augen ja nicht mal nur die Art der Berichterstattung, die Regierungsnähe, sondern ist einfach dieses Verschlafen der technischen Entwicklung. Und das hat ja nicht nur der Öffentlich-Rechtliche verschlafen hierzulande, das haben die Privaten genauso verschlafen, ob nun Radio, Fernsehen oder Printmedien. Und der Öffentlich-Rechtliche ist nur, sag ich mal, der größte Teil dieses Berges, wenn der abbricht, das erzeugt natürlich mehr Wellen, als wenn es jetzt die Zeitungen ja so langsam vor sich hin siechen und sterben und aufs Digitale umstellen oder so, ne? Da sind natürlich viel mehr Menschen auch betroffen davon. Und ich finde das auch, das ist natürlich ein Drama, was da auf die Leute zukommt, die beim RBB beschäftigt sind. Das ist allerdings ja ein Drama, ehrlich gesagt, was auf alle Leute hierzulande mehr oder weniger oder auf sehr viele zukommen wird, nicht nur im Medienbereich. Und dieses Land wird sich nicht leisten können, sowas aufrechtzuerhalten. Aber
wenn ich da nochmal fragen darf, also es ist ja schon bisher, würde ich ja sagen, schon ein Unterschied, also private Medien haben das auch verschlafen, klar, aber was ja schon die Sache ist, ist in privaten Medien ist es ja unmittelbar spürbar, also für die Leute. Also wir haben ja bei allen großen Verlagen regelmäßig riesige Arbeitsplatzabbauwellen, wo wirklich einfach wellenartig einfach mal 50 oder 100 Stellen gestrichen werden bei den großen Verlagen, bei den Regionalzeitungen. Also wo eigentlich sozusagen das richtig spürbar wird bei der Belegschaft. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ja so, dass es an den Rundfunkgebühren hängt und die ja nun nicht gesunken sind, ist ja eigentlich dieser Effekt ausgeblieben. Also
es bisher.
Und es müsste ja jetzt an den Rundfunkgebühren sich was ändern, dass so, sonst machen die eigentlich noch 20 Jahre genauso weiter, egal ob es auch keiner mehr guckt, sozusagen.
Nee, so einfach ist es ja nicht. Also der Rundfunkbeitrag, um das nochmal richtig zu stellen, da gab es ja 2013 die Umstellung. Ja, muss man mal sagen, weil das hat ja dem Öffentlich-Rechtlichen ein paar Milliarden mehr in die Kasse gespült, obwohl gesagt wurde, nein, so viel ist das ja gar nicht. Daraufhin wurde der Beitrag ja wieder ein bisschen gesenkt, dann wurde er wieder angehoben. Und schon allein das Ausbleiben der ja sonst völlig normalen Erhöhung hat ja dazu geführt, dass beim Öffentlich-Rechtlichen eigentlich die Luft zum Atmen nicht mehr reicht. Das muss man sich ja immer vorstellen. Mhm. Obwohl da ja so viel Geld reinfließt, ist es trotzdem, weil eben alles so aufgebläht ist, reicht es ja hinten und vorne trotzdem nicht. Mhm. Und schon allein deshalb ist natürlich, selbst wenn der Beitrag nicht erhöht wird, wird das ein Riesenproblem. Deswegen klagen ARD und ZDF ja beim Bundesverfassungsgericht dagegen. Ich denke aber auch, weil, das muss man sich mal vor Augen führen, die Länderparlamente schaffen ja die Gesetze als Voraussetzung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn sie die Politiker einigermaßen gut beraten sind, sollten sie nicht warten, bis das Ganze jetzt wirklich dahinsiechend sich auflöst, weil die Beiträge nicht mehr reichen und weil man den Leuten draußen nicht mehr verkaufen kann, dass man diese Beiträge jetzt auch noch erhöht, ohne das System grundlegend zu ändern. Es ist der politische Wille, da wirklich was zu ändern. Und da man so lange gewartet hat, ist die Änderung jetzt natürlich epochal letztendlich und kann sich nicht darauf beschränken, von 70 Radiowellen 15 einzustampfen und ein paar von den Spartenkanälen, die es eigentlich hatte, sowieso auch gar nicht geben dürfen, laut Programmauftrag, weil man ja Gesamtprogramm eigentlich liefern muss, davon ein paar einzustellen, das ist ja keine Reform, oder den Kinderkanal komplett zu digitalisieren. Linear wird ja wahrscheinlich sowieso kaum konsumiert, auch wenn dann immer Verteidiger was anderes behaupten. Nein, aber das Problem ist, je länger jetzt die Politik sich davor drückt, wirklich Gesetze zu schaffen, auf deren Grundlage eine komplette Neustrukturierung stattfinden kann. Und da ist, ja, finde ich, die allererste Aufgabe, endlich diese digitale Plattform zu schaffen, wo auf der dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich noch einen Auftrag erfüllen kann. Wenn sie das nicht machen, dann geht das ganze Ding unter, mit einem riesen Knall. Und das ist genau das, was jetzt provoziert wird. Diese Behauptung, wenn jetzt zum Beispiel der jetzt aktuelle Reformstaatsvertrag nicht durchgehen sollte, weil Brandenburg, das ist jetzt das Zünglein an der Waage, vielleicht dagegen stimmen könnte, dann würden man ja die echten Reformen verhindern. Nein, dieser Reformstaatsvertrag ist Kosmetik. Und wenn man den verhindert, ist noch keine große Reform gemacht. Wenn man den durchpeitscht, ist erst recht keine große Reform gemacht. Daran hängt sich's. Das ist auch wieder nur so ein symbolischer Akt, ja, der zeigt, dass der Öffentlich-Rechtliche nicht mehr machen kann, was er will und die Politik jetzt nicht mehr so ganz ohne weiteres zu allem immer Ja und Amen sagt. Aber letztendlich muss die Politik jetzt endlich einen Entschluss fassen und darf nicht wie die Schlange oder wie das Kaninchen auf die Schlange starren, ob jetzt die AfD in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr gewinnen könnte und dann aus dem Medienstaatsvertrag aussteigt und dann damit die Welle sozusagen losbricht. Aber ich vermute inzwischen, das ist sogar die Taktik, weil dann können sie alle sagen, ja, wir hatten ja alles in der Schublade, aber jetzt ist ja die böse AfD, die steigt ja aus, jetzt können wir ja gar nichts mehr machen und jetzt geht ja alles den Bach runter. Hm. Ich habe so langsam den Eindruck, dass das so ein bisschen die Taktik sein könnte, um sich selber nicht die Finger schmutzig zu machen.
Ja, ich finde es bemerkenswert, dass Sie sozusagen als ÖRR-Gewächs das wirklich so drastisch sagen, dass es wirklich mit einem großen Knall alles enden könnte, weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl, auch mit dieser Klage, die Sie angesprochen haben, also dass der ÖRR tatsächlich erfolgreich die Erhöhung des Rundfunkbeitrages eingeklagt hat. Also,
einmal, aber jetzt steht es ja aus, einmalig, die Entscheidung. Ne?
Ja, aber trotzdem, also da ist man eigentlich so als normaler Bürger aus allen Wölken gefallen, was keine so... Also dass das schon dem demokratischen Votum entzogen wird. Aber trotzdem ist so die Frage, weil man hat ja doch das Gefühl, auch von dieser Rhetorik, die man immer wieder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hört, dass man dort eigentlich dieses ganze Konstrukt als gottgegeben ansieht, als quasi schon verfassungsmäßigen Auftrag, der gar nicht antastbar ist.
Ja, genau. Man verbindet das ja immer mit der Demokratie und sagt, ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist eine Demokratie nicht möglich. Dann sage ich jetzt mal dazu, ein wirklich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und das heißt für mich ein wirklich von den Bürgern finanzierter und damit auch wirklich politisch unabhängiger. Ist immer noch die Frage, wie gesagt, die Gesetzgebung ist natürlich eine politische Anbindung, darüber müsste man auch nochmal reden, aber auch mit wirklich demokratisch gewählten Aufsichtsgremien, ja, Stichwort Rundfunkrat, das waren ja alles so Sachen, darüber wird ja jetzt auch eben viel gesprochen, dass eben nicht wieder Politik und große Organisationen da ihre Leute hin entsenden, sondern dass eben wirklich das eine Art Bürgerrat zum Beispiel ist, ne? Da gibt es auch viele Vorschläge, wie man das ganz anders gestalten müsste, auch die Verwaltungsräte, dass die ganz anders besetzt werden müssten. Also all diese Dinge, wenn man die wirklich jetzt umsetzen würde, halte ich ja so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich für evident wichtig, wenn man zumindest so eine Art von Demokratie, auch das ist ja, wissen wir alle, ja auch mehr oder weniger ein Notbehelf, der auch nur mehr oder weniger gut funktioniert. Aber das bräuchte man schon, vor allem im Hinblick darauf, wo wir jetzt uns hinentwickeln, also dass die Medienproduktion und Mediennutzung sich eben ja jetzt schon komplett ändert. Das ist ja nicht Zukunft, das ist ja Gegenwart. Und da wäre schon wichtig, sage ich immer, wenn es eine verlässliche Plattform gebe, wo Leute sitzen, die schnell und aber auch wirklich evident herausfinden können, wo kommt zum Beispiel etwas her, welche Quelle steckt dahinter. Das ist ja in Zukunft mit KI und allem drum und dran noch viel, viel wichtiger. Und wenn man da etwas hätte, wo man sagt, das ist eine gesellschaftliche Plattform, die weder von Google noch von sonst wem abhängig ist, auch nicht von der Politik, sondern wirklich von guten Leuten, die niemandem politisch oder finanziell verpflichtet sind, das wäre total wichtig.
Aber da sind wir ja genauso bei der Frage, und das würde mich jetzt interessieren, was Ihr Blick drauf ist, wo kommt denn eigentlich dieser Linksrutsch des ÖRR wirklich her? Also was ist seine Ursache? Jetzt haben Sie schon zum Beispiel die Rundfunkräte angesprochen. Also was ist da Ihre Meinung? Also würden Sie sagen, das sind die Rundfunkräte, die im Prinzip dann doch eigentlich zu politisch besetzt sind oder zu sehr von den Parteien dominiert werden? Oder ist das sozusagen Ist das die Belegschaft? Also, dass einfach beim ÖRR einfach so viele Leute arbeiten, die so denken? Oder wo kommt es her? Weil ich würde sogar sagen, aber können Sie mir auch gerne widersprechen, ich würde sogar sagen, dass auch gerade bei Corona, dass man, selbst wenn man es mit, ich sage mal, mainstreamigen privaten Medien vergleicht, wie im Spiegel oder so, dann würde ich sagen, dann war der ÖRR, zumindest bei Corona, war echt auch nochmal eine ganze Stufe dreister und uneinsichtiger als sozusagen selbst diese Presse. Und da frage ich mich ja schon, woher. Was ist denn so die Ursache? Also was würden Sie da eigentlich sagen?
Also mal, ich finde ja, das Grundübel des Öffentlich-Rechtlichen ist, dass er sowieso viel zu sehr politisch immer dominiert war, was aber eben auch, denke ich, mit dem Grundkonstrukt zu tun hat, dass eben die Länder die Gesetze dafür entwerfen. Und wir wissen ja alle, es war immer so, wenn du beim WDR was werden wolltest, brauchtest du ein SPD-Parteibuch, wenn du beim BR was werden wolltest, CSU, ZDF auch, Union, CDU oder CSU, NDR wieder SPD. Also da waren die einzelnen Sender ja sehr stark ausgeprägt, was ich auch schon für einen echten Geburtsfehler des Öffentlich-Rechtlichen halte. Aber gut, immerhin gab es dann noch so ein Hin und Her. Und ich weiß auch beim Kinderkanal, als ich da angefangen habe, wie gesagt, der Redaktionsleiter und spätere Programmgeschäftsführer kam vom ZDF, war ein Katholik aus dem Ruhrgebiet, nicht aus dem Rennen, aus dem Ruhrgebiet, oder ist es auch noch, und der war in meinen Augen stockkonservativ. Ich kann mich erinnern, wir wollten eine Sendung machen, das war so um die Jahrtausendwende herum, wo es mal um Sexualität gehen sollte. Und dann hat er mit dem Argument, ja, da könnten die Kirchen, weil der wollte ja Karriere machen. Also das war zum Beispiel einer, der jetzt, sag ich mal, im Unterschied zu Frau Schlesinger nie ein guter Journalist war, so gewesen ist. Der war immer nur ein Karrierist und hat es relativ weit hoch auch geschafft. Auch ein Grundproblem, ne? Dass reine Karrieristen da im Grunde genommen auch ihre Laufbahn machen konnten. Und der wollte einfach nur nirgendwo anecken und hat gesagt, ja, da könnten die Kirchen und so, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, dann musst du dich da hinstellen und musst sagen, egal, aber das ist nun mal das, was Kinder und Jugendliche sich damit beschäftigen. Was interessiert uns denn jetzt die Kirchen an der Stelle? Aber die hatten eben damals noch so eine große Macht und er kam eben aus dieser konservativen Ecke und dann wurde aus der Sendung über Sexualität, wurde dann die Sendung über, wer hat dich aufgeklärt? Das war dann so verschämtes, da so ein bisschen was trauen wir uns, aber nicht zu doll. Ne? Halte ich auch für überhaupt gar nicht gut. Aber was dann passiert ist, in den spätesten 2000er Jahren, und das ist übergreifend passiert, auch beim Spiegel, dass das Konservative total zurückgedrängt wurde durch die gesellschaftliche Entwicklung. Ich denke, dass das vor allem eben auch durch die Entwicklung in den USA getrieben war, wo die Demokraten sich eben komplett durchgesetzt haben. Und dass dann immer mehr Aktivisten sich eingeschleust haben in die Medien, beim Spiegel ganz stark nachzuvollziehen, seit den 2000er Jahren und genauso eben auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und als ich bei den Tagesthemen zum Beispiel war, 2009 bis 2014, war das auch schon so, dass zwar die Chefetage noch eher konservativ besetzt war, auch ein, zwei Moderatoren, aber ansonsten, das, da gab es schon immer Riesendiskussionen darüber, wie weit links oder rechts und darf man überhaupt noch konservativ und die Mehrheit dieser damals schon sehr linken Redakteure sind dann sofort immer, haben sofort immer angebissen, wenn dann mal irgendwie der Chefredakteur versuchte, mal eine konservative These reinzuwerfen. Und das hat sich komplett durchgesetzt. Und die, die mal konservativ waren, haben sich dem komplett angepasst und schwimmen da jetzt eben auch voll mit. Und das hat wirklich beim Öffentlich-Rechtlichen eine absolute Schlagseite bekommen. Und alle, die da nachgewachsen sind in den letzten 20 Jahren, kommen alle aus diesem Milieu, aus dieser Blase. Und dadurch ist das eben auch so übergewichtig geworden.
Hm. Es gibt ja auch diese Umfragen unter Praktikanten, so, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da auch so viel Leute denken. Also das würden Sie so sagen, wenn Sie da jetzt in der Belegschaft sind, so was Sie so mitbekommen haben, dann ist das wirklich durch den ganzen Rundfunk quasi durch so ein Stimmungsbild.
Also wie gesagt, ich kann es ja immer nur für die Redaktion sagen, die ich von innen kenne, aber ich sehe ja den Output bei den anderen und denke, ja, es ist offensichtlich durchgreifend. Und wie gesagt, ich kenne ja auch ein paar Leute, die auch schon ein paar Jahre länger dabei sind und die ich als Konservative kennengelernt habe und die dann, Tom Buchow ist ja ein bestes Beispiel dafür, also der ist in seiner Haltung eigentlich eher konservativ, hat da auch bei den Tagesthemen immer mal so ein bisschen wieder den Stachel gelöckt. Aber spätestens als er Intendant war, hat er natürlich davon nichts mehr durchblicken lassen, jedenfalls nicht nach außen, sondern hat es ist voll, denk noch an dieses kleinen Skandelchen mit hier, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und ist eine Umweltsau. Da hat man ja gesehen, dass da also offensichtlich wirklich dann die Parole war, bloß nicht irgendwie gegen Rot-Grün stellen, gegen Woken, gegen Gendern. Das ist ja das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das hat sich wirklich auch schon vor Corona Bahn gebrochen. Ich habe jetzt nochmal in Vorbereitung, ach, das war die Anekdote, genau, nochmal geguckt. Ich glaube, es war 2018 oder 2019, ich habe leider das Datum nicht, aber ich habe es mir damals abfotografiert. Da ging so ein Handout rum beim RBB von irgendeiner mysteriösen Kommission, wo es ums Wording ging. Ne? Darüber wird ja auch gerade wieder viel diskutiert. Und da war so ein Ampelsystem eingeführt, also rot, was gar nicht geht. Ja, logisch, also Moor und Neger geht eben gar nicht. Aber schwarze Menschen geht auch nur, steht dann da, wenn schwarz als Adjektiv groß geschrieben wird, was also wieder die Rechtschreibung ist und was ich ja auch im gesprochenen Wort, wie soll ich denn das jetzt deutlich machen? Weil wenn ich schwarz groß schreibe, dann stelle ich nicht die Hautfarbe in den Vordergrund, sondern die potenzielle Rassismuserfahrung. Also was für ein Schwachsinn und was fällt uns eigentlich ein, alle Menschen, die eine dunkle Hautfarbe haben, als potenzielle Opfer von Rassismus hinzustellen? Entschuldigung? Weil wie rassistisch ist das denn?
Ja.
Genauso wie also ich mich dagegen verwahre, als Frau potenziell Opfer von irgendjemandem zu sein. Ich verwahre mich da genauso dagegen zu sagen, dass ich von muslimischen Opfer von muslimischen Männern automatisch bin. Aber ich bin auch nicht von alten weißen Männern das Opfer. Also auch bin ja auch nicht das Opfer von Till Lindemann. Ich bin überhaupt gar kein Opfer. Und ich bin Frau genug, mich da auch dagegen zu verwahren und deutlich zu machen, sollte mir da irgendjemand zu nahe treten.
Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also das ist ja lustige Anekdote, die Sie da erzählen. Aber das müssen Sie auch nochmal irgendwie erklären. Wie kommt denn sowas? Weil jetzt erzählen Sie ja eigentlich, das ist so ein ganz bräsiger, sage ich jetzt mal etwas überzogen, ein bräsiger, starrer, alter Tanker quasi, dieser ÖRR, der überbordende Strukturen hat und so weiter. Und festgefahren ist, eigentlich gar keinen Wandel hinkriegt. Und dann, was Sie erzählen, das ist wirklich so sozusagen so tiefste woke Ideologie, so die von den Universitäten kommen, vollkommen abgefahren, wo ja jetzt einfach so, ich sag mal jetzt so der klassische Bürokrat erstmal da sagt, was ist das denn jetzt? Und wie kann jetzt sozusagen dieses wirklich auch völlig abgefahrene, was man ja oft sieht, so bei Funk und so, aber diese vollkommen abgefahrene Woke-Ideologie, wie kommt die jetzt in diesen starren alten Tanker ÖRR und kann den dann noch so übernehmen? Also das ist ja irgendwie ein bisschen lustig eigentlich.
Stimmt, wenn Sie das so sagen, ja, weil offensichtlich, also sowas wie so ein Handout oder so, ne, wie habe ich zu sprechen oder so, das ist ja eine Saat, die in einen Boden eingepflanzt wurde, der ja schon bereitet war. Ne? Also sagen wir, diese personelle Wandlung. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe ja lange für Radio 1 nicht direkt gearbeitet, sondern über eine Produktionsfirma, die übrigens dem heutigen Programmdirektor des RBB gehörte. Die hatte er mit seinem Moderationskollegen gegründet. Auch Strukturen, die, denke ich, nochmal hinterfragt werden sollten, deutlicher. Aber da fand auch so ein Wechsel statt. Also wir waren so ein bunter Haufen und also sagen wir aus heutiger Sicht haben wir da gerne mal uns ein paar sexistische Sprüche um die Ohren geworfen, fanden das eigentlich eher lustig, also ich auch. Und dann kam eine neue Redaktionsleiterin und die brachte dann auch Jan Böhmermann im Schlepptau mit damals, ne, so, das war so Mitte der 2000er, die kannten sich auch von irgendwie, sagte, oh, der ist total lustig und den sollten wir mal sehen, so, und da an diesem konkreten Beispiel habe ich so gesehen, und die war dann eben auch Veganerin und so ging das los, ne, und dann hat sie mir also schon, war auch 2014, wurde ich ja beim Apparat dann auch in diesem Jahr entsorgt, und da hat sie mir vorher schon gesagt, naja, also du musst doch irgendwie merken, die Themen, die du so in den Redaktionssitzungen bringst, die kommen ja bei uns nicht so richtig an. Und dann sagt er, also, nee, mit Merken und Spüren, also sagt einfach ja oder nein und argumentiert es, aber wie soll ich jetzt schon vorher aussortieren, was in dieser Redaktionsrunde nicht so, also da merkt man schon dieses, da sickerten Leute nach, die gesagt haben, na, man muss ja von vornherein schon wissen, mit welchem Thema man hier gut landet und mit welchem nicht. Und die haben sich durchgesetzt, das ging wirklich seit 2010 so ungefähr los. Und da hat sich dann sowas dann draufgesetzt. Sowas wie so ein Handout rausgeben, wie kann ich etwas benennen. Lustigerweise habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, diese neuen deutschen Medienmacher, diese berüchtigte NGO, die gibt's ja doch auch schon wesentlich länger. Und die wurde sehr, sehr lange von einer ehemaligen Moderatorin von Radio 1 geleitet, die ich aus der Zusammenarbeit auch ganz gut kenne. Ich habe mich mit der ganz gut verstanden. Wir haben uns immer Samstag früh gesehen, wenn ich als Redakteurin kam und sie noch die Frühsendung moderiert hat. So. Aber ja, die war auch damals, hätte ich schon immer so als sehr alternativ und so eingeschätzt. Ne? Und die war offensichtlich sehr lange Chefin von diesem Verein. Und so aus der heutigen Sicht wundert mich das alles gar nicht. Ne? Auch, also was für Leute da sich so getroffen haben. Und die hat als Moderatorin dann irgendwann, sie war nicht gut als Moderatorin, will ich jetzt mal sagen. Und das hat dann irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert und dann hat sie eben da einen Job gefunden und hat eben dort sozusagen weiter ihre Existenz gehabt. Und da ist ja auch viel Geld reingeflossen in solche NGOs und da sitzen eben nicht wirklich gute Journalisten, ist jetzt mal meine These. Und die sitzen eben inzwischen auch nicht mehr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern das sind Aktivisten.
Ja, es scheint ja dann aber auch so eine gewisse Hörigkeit auch zu geben, also auch so eine gewisse, dass man das mit sich machen lässt, also weil offenbar ist ja der Widerstand, den es bei den Kollegen gibt gegen zum Beispiel sowas wie Digitalisierung, wo es ja offenbar da große Beharrkräfte gibt, überhaupt nicht da, wenn es eben um solche politische Einflussnahme gibt, und ich wundere mich eben so ein bisschen, weil ich mir jetzt nicht so vorstellen kann, so die altgedienten Kollegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die man ja zumindest so in der äußeren Erscheinung auch schon immer alle seit 20, 30 Jahren kennt, so, dass die jetzt da plötzlich auch immer auf solche Züge dann noch mit aufspringen. Das ist ja auch so.
Ja, davon gibt's ja gar nicht mehr so viele. Wenn man mal genau hinschaut, sind viele von denen rausgegangen. Also ich habe damals eine große alte Dame des WDR, es war nicht Frau Krone-Schmalz, haben wir auch angeschrieben als Unterstützerin. Und dann hat sie uns erwidert, ja, natürlich gerne, aber ich möchte euch nicht schaden. Also wie diese Frau in die Zange genommen wurde, die meiner Meinung nach eine der besten Journalistinnen ist, die dieser ÖRR jemals hervorgebracht hat. Es ist eine andere große alte Dame des WDR, die hat mir geschrieben, sie hat sich so weit entfernt vom Journalismus generell, aber eben auch vom ÖRR, dass sie sich nicht in der Lage sieht, da noch irgendwie aktiv einzugreifen. Das fand ich erschreckend. Und ich glaube, so sehen es ganz viele, die sich da auch zurückgezogen haben. Dann hat man ja auch ganz viele, die eben ja ausgestiegen sind. Und ob das jetzt Burkhard Müller-Ulrich ist, vom Kontra, der Chef vom Kontrafunk, der viele Jahre beim Deutschlandfunk gearbeitet hat. Wenn man Peter Welchering sieht, wenn man auch Roland Tichy sieht. Ich meine, Roland Tichy ist mir per se eigentlich eher unsympathisch, denn der hat ja damals auch als rechte Hand von dem Rudolf Dieter Mühlfenzel den DDR-Rundfunk abgebaut, ne? Und hat gesagt, brauchen wir alles nicht mehr. Ne?
Also der alte Feindschaften kommen jetzt hier hoch.
Ja, aber trotzdem habe ich den Interview gegeben, weil es hat damit nichts zu tun. Und ich schätze es trotzdem, dass er sich aufgemacht hat und da ein alternatives Medium ins Laufen gebracht hat, wo ich natürlich nicht alles unterschreibe und nicht mit allem einverstanden bin. Darum geht es auch gar nicht. Aber sie versuchen auch, eigene Recherchen zu machen und eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Und das meine ich damit. Aber diese Leute sind alle dann auch rausgegangen und die findet man inzwischen überall bei den Alternativmedien auch.
Spannend. Ganz zum Schluss vielleicht noch, so um es ganz grundsätzlich einmal zu machen. Sie haben vorhin auch davon gesprochen, also vom Geburtsfehler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit der politischen Nähe. Und das ist, ja, das finde ich schon auch so eine spannende Frage, wo sich ja auch immer viele uneinig sind. Seit wann ist das eigentlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so oder ist das irgendwie schon immer so ein bisschen so oder so und so weiter? Weil wie Sie das jetzt beschreiben, diese Nähe zur Politik, diese strukturelle Nähe zur Politik, die gab es ja irgendwie immer. Das hat sich vielleicht früher nicht so bemerkbar gemacht, weil wir nicht so ideologisch aufgeheizt waren.
Doch, es hat sich, da muss ich kurz einwählen, es hat ganz im Gegenteil, das war auch früher sehr deutlich bemerkbar. Nur deswegen gibt es ja das ZDF.
Ja.
Also es gab diese ARD und Adenauer war das zu rot und zu links. Ja, ja. Der fühlte sich, der wollte irgendwie einen eigenen Staatsfunk noch haben. Das ist nicht durchgegangen, deswegen hat man als Kompromiss gesagt, na gut, dann installieren wir dieses zweite deutsche Fernsehen. Also das ist sozusagen eigentlich die Existenzberechtigung des ZDF, dass sie ein ideologisches politisches Gegengewicht zumindest von der Union für rot empfundenen ARD. Also da sieht man ja schon, dass von Anfang an, das ist der Geburtsfehler, von Anfang an ging es da viel zu sehr um Politik und viel zu sehr um politische Nähe. Ne? Also Herr Löwenthal beim ZDF und eben Monitor beim WDR. Aber kann man sagen, immerhin gab es diese Auseinandersetzung, ja, also Hauser und Kinzler beim ZDF, bei Frontal. Das war zumindest immer noch so, wenn man sich jetzt den Tanker anguckt, dass mal hatte er eine rechte Schlagseite, mal eine linke und dann war aber so eine Bewegung drin. Und inzwischen ist das Ding aber sozusagen insgesamt ARD, ZDF, Deutschlandfunk ein einziger großer Koloss und alles hat sich irgendwie komplett nach links verschoben. Mhm. So, und es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, das wieder auf die andere Seite rüberzubringen, irgendwie auszugleichen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum man dann kentern wird, ne, letztendlich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert mit Ihrer Hilfe. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen.